So, schönen guten Morgen. Ich freue mich, bei euch zu sein. Es ist doch eine ganze Ecke her, dass ich das letzte Mal da war. Ich hoffe, ihr könnt mich da so sehen, Waltraud. So gerade so an der Säule vorbei und da hinten auch so ein ganz klein bisschen an der Säule vorbei. Ja, es ist tatsächlich in der Tat schon lange her, dass ich bei euch war, 4 Jahre. Ihr könnt jetzt auch fast sagen, viel zu lange, aber Jürgen hat ein paar Mal den Versuch unternommen. Und ich habe ihm gesagt, ach, weißt du, auch der Matthias Hühnerwein und seine Frau Doris werden alt. Ja, so die Gebrechen kommen und Dinge kommen, die jahrzehntelang nicht da waren. Ja, und dann merkt man doch, wenn man so die 6 vorne stehen hat, dass alles ein ganz klein bisschen anders ist, aber es ist auch okay so. Ja, ich mache mit euch heute was ganz Experimentelles. Ich sage das jetzt schon mal im Voraus, dass ihr mitgehen könnt. Wie ihr wisst, bin ich ja von meinem Hintergrund Verschiedenes. Also ich habe ja unterschiedlichste Berufe, die ich gelernt habe. Und 2 natürlich wesentliche berufliche Stränge, die mein Leben letztendlich ausgemacht haben, die fallen hier natürlich immer wieder zusammen. Auf der einen Seite 16 Jahre lang Pastor einer Freikirche, einer evangelisch-freikirchlichen Gemeinde, charismatischen Hintergrund, also bringen viel Theologie mit. Und das ist auch bis heute tatsächlich noch ein Aspekt, der mich auch ganz und gar ausmacht. Ich liebe es, in die Theologie zu gehen, ich liebe es, tiefgründig zu sein. Und ich liebe es auch, geistliche Horizonte in einer Breite zu sehen. Und das ist das Schöne am Reich Gottes, dass das so breit aufgestellt ist. Also, dass Gott nicht irgendwie auf einen Frömmigkeitsstil oder auf eine Glaubensvariante reduzierbar ist, sondern ich habe über 45 Jahre Christsein gelernt, die Schönheit, die Vielfalt, das Abwechslungsreiche eben im Reich Gottes und in der Gemeinde Gottes kennenzulernen und auch lieben zu lernen. Und die zweite berufliche Seite, die nun auch schon seit 21 Jahren mein Leben immens prägt, ist, ich arbeite ja als, mal die großen Überschriften, als Personal- und als Organisationsentwickler. Das heißt, ich beschäftige mich ganz viel mit Themen der Organisationspsychologie und Soziologie und besonders der Psychologie, der Humanpsychologie. Und ich sehe hier Waltraud, ich sehe den Michi Alber da hinten. Die beiden waren bei mir in meinem Institut auch schon in verschiedensten Ausbildungen und Qualifizierungen. Und ich bringe jetzt diese beiden Welten zusammen. Und das macht es total spannend, nämlich auf humanpsychologische Versprachlichungen zu schauen und die dann theologisch erklären zu können. Und das ist das Schöne. Ich bin ja ganz, ganz viel in dem Bereich auch gerade als Institutsleiter bundesweit unterwegs und bilde ganz weit, ganz viel und ganz weitläufig aus. Und gerade ganz, ganz spannend auch im gemeindlichen Kontext. Also mit meinem Institut, ich weiß gar nicht, wie viel Dutzend Pastoren und Pfarrer meine Ausbildung schon durchlaufen haben. Und das ist so schön, einfach zu sehen, wie sie diese Erkenntnis mitnehmen und dann wiederum in ihre Gemeindearbeit integrieren können und sagen, das hat mir einen Horizont eröffnet. Und so war das bei mir auch. Vor 21 Jahren, als ich dann als Pastor in einer Coaching-Ausbildung mich wiedergefunden habe und gemerkt habe, wow, das erklärt mir jetzt manche Phänomene, die ich zwar theologisch sehen konnte und theologisch bearbeiten konnte, aber ich konnte sie trotzdem nicht irgendwie fassbar machen für mich, weil es doch zutiefst ist, was auch im Menschsein verwurzelt und verankert ist. Und darüber wird es heute gehen. Also von daher, und ich habe mir in der Vorbereitung schon überlegt, meine Güte, wie viel Zeit habe ich denn heute? Und ich sage es der Michi und die Waltraud wissen, wenn der Matthias das Reden anfängt, dann müssen die mir bei mir in meinen Kursen immer sagen, Biopause, Biopause, Matthias, mach mal einen Stopp und dann darfst du weitermachen. Ich bin irgendwie begrenzt heute. Ich fühle das irgendwie so. Aber ich bin mit viel Freude hier. So von daher spannend. Was ich euch heute gerade anbieten möchte und was ich euch heute auch erklären möchte, ist etwas, was in den letzten, ich sag's mal, 50 Jahren als ein Prinzip in der Psychologie entdeckt wurde. Und ich sage, dieses Prinzip ist schon tausende von Jahren alt. Von der ersten Seite meiner Bibel bis zur letzten Seite meiner Bibel habe ich das. Und das ist das Schöne, wenn ich dann in diesen gemeindlichen, in diesen theologischen Kreise ausbilde und meine ganzen Kollegen und Kolleginnen kommen auch aus dieser Welt, also Theologen und Theologinnen, dann ist das so ganz, ganz spannend, mit denen dann das auch mal von diesem Blickwinkel aus anzugucken. Und ich habe zwei spezielle Freunde, mit denen ich ganz viel darüber auch schon philosophiert und gesprochen habe. Und wir haben irgendwann doch noch mal den Wunsch und sagen, wenn wir mal alt sind, kennt ihr wenn man so einen Satz anfängt, wenn wir mal alt sind und Zeit haben, dann setzen wir uns irgendwo mal für 14 Tage auf der Insel Rügen ab und schreiben ein Buch, wo wir all diese Erkenntnisse, die wir über viele Jahre Gemeindearbeit und viele Jahre auch als psychologisch Beratende letztendlich gelernt haben. Ich schaue mit euch heute etwas an, was wir in der Bibel genau zwischen Ostern und Pfingsten erleben. Aber nicht nur zwischen Ostern und Pfingsten ein Phänomen, sondern etwas, was wir von Anfang an in der Bibel sozusagen als eine Wechselwirkung immer und immer wieder erleben. Und ich habe schon der Waltraud und dem Michi gesagt, so jetzt werdet ihr gleich Ausbildungslehrunterricht hier von mir erleben. Und allein wenn ich euch jetzt gleich zeige, worüber ich rede, werdet ihr sagen, aha, das macht er heute. Aber lasst euch überraschen. Wenn wir uns die Bibel anschauen, wenn wir uns Gottes Geschichte mit der Menschheit angucken, dann können wir feststellen, dass Gott immer und immer und immer und immer wieder mit einem und dem gleichen Phänomen zu tun hat, wenn er sich mit uns als Menschen auseinandersetzt. Und dieses Phänomen wird hier in einem ganz einfachen Bild dargestellt. Aha! Und zwar kennen wir dieses Phänomen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Phänomen. Ja? Das kennst du. Na, dann lass mich mal hören, was du dazu zu sagen hast.
Ich, Gott und der Nächste.
So könnte man das auch sehen. Aber tatsächlich, es ist ein anderes Bild. Und spannend ist, wenn wir uns mal mit Literatur auseinandersetzen, wenn wir uns mit Filmungen auseinandersetzen, wenn wir uns mit Theaterstücken auseinandersetzen, dann gibt es in allem ganz grundlegend, damit es gut wird, drei Rollen, die in so einer Dramaturgie oder in so einem Roman oder in so einer Geschichte wahrgenommen werden, immer drei Rollen, die Menschen einnehmen können. Und diese Rollen werden tatsächlich auch in der Bibel von der ersten bis zur letzten Seite beschrieben. Finde ich so faszinierend. Und jetzt darf Waltraud und Michi natürlich den Mund halten. Hallo Michi, schön, dass du heute hier bist. Aber was denken ihr, welche drei Rollen, wenn wir in jeder Dramaturgie, in jedem Roman, in jedem Film, ob wir nun Star Wars, ob wir Robin Hood nehmen oder nehmen Winnetou, wir können alles irgendwie immer wieder benennen. Welche drei Rollen und Funktionen gibt es? Also, wir haben hier schon ein paar Leute sitzen, die schon Kenntnisse haben darüber. Könnt ihr es alles sehen? Sonst rutsche ich hier noch ein bisschen mit dem nach vorne. Genau, das sind drei Rollen, die wir als Menschen sozusagen reinnehmen. Wir kennen das. Es gibt immer in irgendeiner Art und Weise, wenn wir uns mit Situationen im Leben beschäftigen, immer etwas Täterhaftes oder manchmal beschreibe ich das einfach auch nur als etwas Ursächliches. Täter, das ist ja mal schon eine Art von Zuschreibung. Wer will denn schon Täter sein? Aber wir wissen, dass Täter immer Opfer generieren. Und deswegen gebrauche ich auch ganz, ganz oft Ursache als Wort dafür. Weil Ursache ist ein bisschen weiter gegriffen. Ursache könnte zum Beispiel sein Scheibenkleister. Wenn du abhängig bist von der Deutschen Bahn und du zu Kundenterminen musst, dann hast du ständig, wenn du viel Reisender bist, Ursachen in deinem Leben. Zum zu spät kommen, weil die Bahn chronifiziert ständig zu spät kommt. Und dann ist es nicht mehr so was Täterhaftes, es ist aber eine Ursache, wo ich dann sagen kann, ich armes Opfer, was passiert mir da? Was geschieht da? Ich komme wieder unpünktlich, weil die Bahn sich verzögert. So, und dann bringt eine solche Unpünktlichkeit eine Ursache, ein Opferdasein. Und ganz oft, wenn wir als Menschen dann in solcher Opfersituation sind, das kann auch sein, dass ich zum Bäcker gehe und meine Lieblingsbrötchen sind weg. Hat jetzt gerade irgendjemand vor, dann kann es schon sein, boah, ich kann meine Familie nicht irgendwie zufriedenstellen, also bin ich Opfer. Und dann suchen wir immer etwas tendenziell, etwas Rettendes. Wir haben auch geistlich betrachtet ja immer diesen ganzen starken, die starke Ausrichtung, etwas Rettendes zu suchen. Und deswegen finde ich das ganz, ganz spannend, das mal anzugucken mit euch. So die unterschiedlichsten Rollen. Ich gehe da nochmal ein bisschen detaillierter rein. Aber ich finde das erstmal ganz, ganz spannend, wenn wir uns mal mit dem hier auseinandersetzen, mit dem Opferdasein. Denn das macht das ja so ganz, ganz spannend. Und ich habe hier mal zwei Bibelstellen, die ich gerne mit euch anschauen möchte. Die erste Bibelstelle steht in Johannes 5, die Verse 5 bis 7. Es war aber ein Mensch dort, der war 38 Jahre lang krank. Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich zum Teich bringt. Also, was er sagt, hallo, ich bin Opfer. Da bringt mich keiner hin. Und ich komme da ja nicht alleine hin. Sprich, er ist in einer Opferrolle. Er würde so gerne, aber ich kann ja nichts tun. Mir hilft ja keiner. Und ich fand vorhin so die Zeugnisse schon so schön von den beiden Kleingruppen, wie ihr dann damit da auch eine Hilfe seid. Aber wie oft finden wir uns im Leben mit so banalen Dingen wieder, wo wir Opfer sind. Ich habe ja das absolut schwerste Los von euch allen gezogen, das muss ich einfach mal sagen. Denn ich bin mit einer Frau verheiratet, die heißt auch Doris, und die ist das gleiche vom Beruf wie ich. Das heißt, da sitzen sich jetzt zwei psychologisch beratende, gläubige Menschen gegenüber, und es ist doch manchmal so gut, wenn ich aus einem gestressten und wirklich harten Tag, denn Menschen können stressen und können einem das Leben schwer machen, nach Hause kommen und dann mich einfach so als Opfer mich so hinsetzen und sag: Ach, böhn mich mal, tu mal und mach mal. Und meine Frau mich nur anguckt und sagt: Na, wie lange willst du den Blues noch schieben? Wie lange willst du den Blues noch schieben? Werde erwachsen. Das sagt sie mir mit 63. Man sagt, physisch bin ich das, ja, aber von deinem Mindset, von deiner Psyche, schwelgst du dich gerade in etwas Opferhaltigen, und sie kennt die Theorie aus, in- und auswendig. Habe ich gar keine Chance? Habe ich echt keine Chance? So, wir haben hier auch der Mann, der darauf wartet, dass endlich Leute kommen, und Jesus reagiert anders. Wir haben einen zweiten Text, den ich spannend finde, 1. Könige 19,4. Die ganz bekannte Bibelstelle, wo Elia vor Isabel flieht. Da heißt es: Es ist genug. So nimm nun her meine Seele. Denn ich bin nicht besser als meine Väter. Das ist dann schon im Opferdasein die höchste Stufe. Herr, nimm mich hin. Herr, nimm mich hin, ich armer Schlumpf. Und das sage ich jetzt so humorvoll, aber wie oft im Alltag fühlen wir uns so? Wenn irgendetwas nicht funktioniert oder wenn irgendetwas auf mich zukommt oder wenn ich auf einmal merke, na, ich jetzt gerade, letzte Woche komme ich aus einem ganz, ganz wunderbaren Beratungsprozess mit Führungskräften in Rüsselsheim, fahre nach Hause und freue mich einfach über diesen wahnsinnigen Prozess. Also es ist was ganz Tiefgehendes passiert und vor Wertheim stehe ich im Stau. Vollsperrung, drei Hubschrauber stehen auf der Autobahn, wir müssen irgendwann Stop and Go machen, rechts runter. Und mitten auf der Autobahn, dreispurig, verreckt mir mein Auto, mein Motor. Und jetzt muss man sagen, das ist mir vor 16 Monaten schon mal passiert. Da hatte ich das Auto gerade 4 Wochen und er hat einen totalen Motorschaden. Dann ist nach einem Vierteljahr abklären, habe ich einen neuen Motor reinbekommen und dann macht er nach 16 Minuten wieder diesen, ich hätte jetzt was ein böses Wort gesagt, also dieses Zeug. Und das Schöne war, ich saß da im Auto und alles um mich herum hat rumgeflucht, weil da in der Mittelspur einer steht, Warnblinkanlage anmacht, rechts die LKWs, hinter mir die LKWs, die mussten alle auf die linke Spur rüber, weil rechts wollten die nicht, weil die anderen LKW-Fahrer sich nicht reingelassen haben. Und ich habe mir gedacht, okay, was ist das? Und ich war zum Glück nicht in der Haltung zu sagen, Herr, bewahre, Herr, tue, Herr, meine Seele hinweg, sondern ich habe einfach nur gedacht, ja, der Herr weiß, was jetzt ist und gut ist. Also keine Opferrolle eingenommen. So, und dann gibt es natürlich auch die Rolle hier des Täters. Und Täter generieren immer Opfer. Oder Ursachen, wie ich jetzt gerade gesagt habe, generieren immer Opfer. Und wie oft sind das eben diese, wie ich gerade schon beschrieben habe, ursächlichen Dinge, die dann irgend so eine Art Verfolgerdruck aufbringen. Und wir haben hier auch etwas. Vielleicht noch mal kurz zu Opfern zurück, weil das ist mir dann noch gestern ist mir das noch eingefallen. So die älteste Opferrolle, die in meiner Bibel eingenommen wird, ist die, wer war das erste Opfer in der Bibel? Adam, richtig. Und Adam ist ja ein ganz kluger. Adam ist klug. Der Adam nimmt nicht nur eine einfache Opferrolle ein, sondern die sogenannte doppelte Opferrolle. Waltraud, das musst du dir merken. Kann man ganz besonders in der Ehe anwenden, die doppelte Opferrolle. Was sagt Adam zu Gott? Die Frau, nur die Frau, die du mir gegeben hast. Doppelte Opferrolle. Ne? Also, es ist die Frau, klar, warum wissen wir als Männer, es ist immer die Frau, und die du mir gegeben hast. Also, ich kann eine doppelte Opferverschiebung machen, so nach dem Motto, ich armer Schlumpf. Und Täter, in dem Moment aus Adams Sicht, Gott. Wir können das anschauen, da ist Anklage, da ist Druck, da ist auch letztendlich immer und immer wieder, und wir können das an der Geschichte Jesu betrachten, die Täter, die wir natürlich in der ganzen Geschichte, der Passionsgeschichte sehen, das sind schlicht und ergreifend natürlich die Pharisäer, die Sadduzäer und jene gewesen, die gesagt haben, dieser bringt uns Unruhe herein. Und das macht so ganz spannend, weil schlicht und ergreifend hinter diesen Menschen und oftmals, wenn Menschen Täter sind, dann haben sie ein Stück Angst letztendlich auch über gewisse Dinge Kontrolle zu verlieren. Ganz oft kommt ein Täterbewusstsein daher oder ein Täterhandeln, wenn Menschen Angst haben, Kontrolle zu verlieren. Und so war das auch bei der Geschichte mit Jesus in der Passionszeit. Man hatte Angst davor, was kommt. Und interessanterweise, wenn wir nochmal auch hier auf das Opfer zurückgehen, Jesus hat nicht klassisch die Opferrolle angenommen, sondern er hat gesagt, niemand nimmt mir mein Leben, ich gebe es freiwillig hin. In Johannes 10, Vers 38 steht das. Das ist der große Unterschied. Aber es gibt immer, wenn es Opfer gibt, immer Ursachen oder Täter. Und gucken wir uns nochmal so ein bisschen dieses Opferthema an. In Johannes 8, 3 bis 5 steht, da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau mit Ehebruch ergriffen und sprachen, Mose hat uns im Gesetz schon geboten, solche zu steinigen. Also klassisch, was die Pharisäer da machen, sie sind anklagend, sie sind moralisierend und haben kein Mitgefühl. Das ist, was oft dann auf Täterebene passiert. Oder wir haben hier nochmal einen Kandidaten und wir könnten die ganze Bibel von der ersten bis zur letzten Seite durchgehen. Ich gehe mal in Hiob 2, Vers 9, da steht, da sprach seine Frau zu ihm, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit, fluche Gott und stirb. Also da ist auch jemand, die dann auf diese Rolle der Anklage geht und sagt,
Das kann doch gar nicht so weitergehen. Aber Hiob macht es nicht. Hiob wusste, dass sein Erlöser lebt, und Hiob wusste, dass diese Hilfe von Gott immer kommen wird. So, und wenn wir uns dann das weiter anschauen, dann haben wir hier natürlich die Rolle des Retters. Und klassisch suchen ja Opfer immer Rettung. Und welches rettende Verhalten habt ihr denn in eurer Bibel? Ich habe sie zumindest in meiner Bibel, wenn wir in die Passionsgeschichte hineinschauen. Was hat denn einer Jünger getan, um Jesus zu retten? Genau, Petrus hat zum Schwert gegriffen und einem das Ohr abgenommen und hier und da und dort. Also da war so der Wunsch zu retten, tatsächlich. Aber, und das wusste Petrus letztendlich nicht, da heißt es in Johannes 18, 11, stecke dein Schwert weg. Das ist nicht mein Weg, weil, und das werde ich euch gleich auch erklären, hier in diesem Konzept, wenn du dich darin bewegst, keine Lösung ist. Wir kennen hier so ein Beispiel aus Lukas 10, die Verse 38 bis 42. Schlicht und ergreifend, da haben wir Martha. Herr, du fragst nicht danach, dass mich meine Schwester allein dienen lässt. Sag doch, dass sie mir hilft. Martha in der klassischen Rolle. Ich tue doch alles für dich. Ich rette jetzt hier gerade das Setting. Und schön, dass es jetzt zwei Kleingruppen gibt, die heute hier abspülen. Man könnte aber auch sagen an die Gemeindeleitung, meine Herren, habt ihr es nicht besser organisieren können? Ne, bei so vielen Leuten, zwei Kleingruppen, es hätte schon gerne auch eine dritte sein können. Dann sind wir doch schneller fertig. Oder die Gemeinde versteht, ganz wichtig heute hinhören, es ist gut, dass zwei Kleingruppen eingeteilt sind. Aber ihr dürft ganz unaufgefordert gerne euch auch ein Spültuch und ein Handtuch nehmen und mit nachher abspülen. Das wäre auch nicht schlecht, ne? Dann habt ihr etwas Rettendes einfach für die zwei Kleingruppen getan. Oder in Matthäus 16, 22 bis 23, und da steht das jetzt auch noch mal, da nahm ihn Petrus, also Jesus, zur Seite und begann ihn zu tadeln. Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nicht. Petrus will Jesus retten, aber Jesus weist ihn scharf zurück. Und das ist das Spannende. Wenn wir uns das jetzt hier mal angucken, was passiert denn, wenn wir die Opferrollen, die Täterrollen und die Retterrollen angucken? Was passiert denn, wenn ein Täter, eine Ursache, ein Opfer generiert und Rettung gesucht wird? Dann heißt es ja, Retter, komm und rette. Dann schaut das so aus. Eine Beziehung, eine Interaktion in diese Richtung und in die Richtung. So, und was macht dann ein Retter, um retten zu können? Was macht ein Retter? Er geht gegen das Opfer, oder? Gegen den Täter. Ja. Okay, ist das so richtig? Ist richtig, gell? So, aber wenn jetzt der Täter merkt, dass der Retter ihn angeht, was wird denn aus dem Täter in dem Moment? Das ist jetzt interessant, gell? Daraus wird ein Opfer. Was wird denn aus dem Retter in dem Moment? Da wird ein Täter draus. Und was suchen dann ganz oft Opfer? Sie suchen Rettung. Und sie suchen ganz oft bei jenen dann die Rettung, die sie vorher zu Opfer gemacht haben. Das habe ich ganz, ganz oft in jedem Familienkonstrukt. Das habe ich ganz oft in Personalabteilungen, wenn dann hier zum Beispiel Lehrer sind, die schlicht und ergreifend untereinander Stress haben. Bleiben wir mal bei den Pädagogen. Und einige Lehrer sehr, sehr manipulativ andere Kollegen oder Kolleginnen sozusagen mobben. Dann sieht das der Schulleiter interveniert und sagt, hier, liebe Kollegen, so geht das nicht. Und jetzt auf einmal die Gemobbten, weil sie merken, jetzt können sie sich Pluspunkte sammeln, hier, bei denen, die sonst die Ursache sind, sagen, Herr so und so oder Frau so und so, das haben die doch gar nicht so gemeint. Pluspunkte sammeln heißt schlicht und ergreifend, aha, ich kann jetzt hier was mir an Gutem holen. So, und was passiert jetzt auf einmal in dieser Dynamik? Jetzt haben die gerettet, nämlich jene. Und was wird jetzt aus jenen, die vorher Täter waren, nämlich hier an dieser Stelle, die eigentlich interveniert haben, weil ja hier täterhaft ist, war auf der Seite. Was wird denn aus denen jetzt? Opfer. Und der Schulleiter sagt, ich habe da keinen Bock mehr drauf auf diese Kinderspielereien. So nach dem Motto, die sollen das jetzt zukünftig selber regeln, weil das mache ich länger nicht mit. Das heißt, der hat Zeit investiert und wird auf einmal zum Opfer. Was wird denn aus denen dann hier, wenn die dann sozusagen sagen, na, das haben die ja nicht so gemeint? Täter, ne? Und das ist die Gelegenheit für jene, dann dem Schulleiter zu sagen, habe ich Ihnen doch schon längst gesagt, dass hier nicht alles so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Also versucht dann den Schulleiter zu retten. Und dieses Phänomen, das haben wir immer und immer und immer und immer überall. Das heißt, in diesem sogenannten, und so heißt dieses kleine Konzept, das ist das sogenannte Drama-Dreieck. Darin gibt es keine Lösung. Keine Lösung. Weil alles sich immer und immer und immer wieder dreht. Und das Spannende ist, dass Jesus dieses menschliche Drama-Dreieck, diese menschliche Geschichte, wo es immer um das Hin- und Herschieben von Rollen ging, durchbrochen hat. Und das ist, was die Psychologie vor 50, 60 Jahren entdeckt hat. Die hat nämlich gesagt, um aus diesem Drama rauszukommen, musst du diese Dynamik verlassen. Und alle drei Personengruppen, alle drei Faktoren müssen sozusagen raus aus dieser inneren Dynamik. Und wisst ihr, wie das dann beschrieben wurde? So. Innerhalb dieses Systems gibt es keine Lösung. Das muss außerhalb passieren. Ihr müsst alle raus aus diesem Drama deines Lebens. Und das ist das, was passiert ist mit Jesus. Ich glaube, jetzt ist er wieder da. Wir haben hier so ein schönes, eine schöne Parallele, eine schöne Metapher, nämlich Jerusalem steht für ein System des Dramas. Für unerlöst sein, für nicht zum Ziel Gottes kommend. Und interessant ist, dass Jesus nicht in der Stadt gekreuzigt wurde, sondern außerhalb der Stadt gekreuzigt wurde. Und er damit etwas signalisiert, nur außerhalb dieses Systems des Dramas gibt es Erlösung. Und das ist ganz spannend. Wenn du in diesem Beziehungs- oder Kommunikations- oder sonst was Drama bist, wirst du, wenn du dich hier in diesem Kontext bewegst, immer wieder diese Rollen durchlaufen. Du wirst nie wirklich in einer Art und Weise Ruhe und Frieden finden. Und als ich da so in meinem Auto saß, fröhlichen Herzens, habe ich mir gedacht, ja, schauen wir mal, was kommt. Dann war es ganz nett, dann ist irgendwann ein LKW-Fahrer ausgestiegen und hatte gesagt, ich schieb sie mal auf den Seitenstreifen. Das war schon mal gut. Dann hat er mich auf den Seitenstreifen geschoben. Dann kam ein anderer Mensch, ihr kennt das vielleicht bei Schwertransporten, dass die hinten mit so einem Kastenwagen abgesichert werden, wo Schwertransporter. Der war gerade auf der Rücktour von einer Transporttour, die er gemacht hat, hat sich 100 Meter hinter mir hergestellt und gesagt, ich sichere mal deine Unfallstelle ab. Und ist die gesamten anderthalb Stunden, bis endlich der ADAC durchkam, bei mir geblieben und hat mich mit kalten Getränken versorgt. Und wir waren einfach nur glücklich da gestanden. Dann kamen irgendwelche anderen, die im Stau auch standen, junge Männer, die eigentlich auf einer Messe nach München wollten. Und die sind einfach schon aus dem Auto gestiegen. Einer blieb drin und sind einfach den Stau nach vorne weggelaufen. Er hat gesagt, irgendwann wird der Kollege uns einholen. Und dann standen die auch noch eine Stunde bei uns und wir haben uns nett unterhalten. Und ich habe gedacht, nein, ich nehme keine Opferrolle an. Das gehört sich nicht. Das brauche ich nicht. Ich weiß, ich bin in guten Händen. So, was kann man tun, was kannst du tun, wenn das Drama-Dreieck zuschlägt? Und ich möchte dir ein paar Auswege zeigen und dann möchte ich dir nochmal ein ganz anderes kleines Konzept zeigen, wo ich dann auch sehr glücklich bin, dass ich das für mich mal in eine Predigt zusammengefasst habe. Das Verlassen der Opferrolle bedeutet, es gibt gewisse Dinge, die können wir tun. Nämlich, wir können Verantwortung für uns übernehmen, im Vertrauen auf Gott. Das heißt, ich schiebe nicht die Verantwortung wohin und sage, wenn die nicht wäre oder wenn das nicht wäre oder wenn jene Ursache nicht wäre, wenn die Behörde nicht wäre, wenn nicht die Werkstatt wäre, wenn der Staat nicht wäre, wenn wir können so viel und wir erleben das heute in der Politik, wir erleben das in unserer Gesellschaft, wir erleben das weltweit, dass immer andere zur Verantwortung gezogen wird. Ich war letztes Jahr, das ist vielleicht auch für unsere ukrainischen Freunde hier auch eine schöne Information. Ich war letztes Jahr im Sommer für eine Woche in der Ukraine und ich habe dort Frauen ausgebildet, die Familien, junge Menschen, Kinder und auch Kriegsrückkehrer betreuen und begleiten in dem Bereich Trauma. Menschen kommen mit einem Trauma zurück und diese Frauen in unserem Dienstzweig, den wir als Nehemia-Team da vor Ort haben, haben dann einen ganz, ganz tollen Job, was auch von der Bundesregierung, von der UNESCO und verschiedenen anderen Organisationen auch stark gefördert wird. Und ich kann mich an einem Nachmittag erinnern, als ich mit den Frauen zusammensaß und ich einfach begeistert war, mit wie viel Fröhlichkeit und mit wie viel innerer Leichtigkeit trotz alledem sie diesen Nachmittag mit mir verbracht haben. Und wir hatten, wie gesagt, eine ganze Woche. Und dann hat eine der Ukrainerinnen etwas ganz, ganz Wichtiges gesagt. Und die haben alle Angehörige, die im Krieg sind. Sie haben alle Angehörige, die im Krieg gestorben sind. Sie haben alle Angehörige, die auch geflüchtet sind. Und dann haben einige dieser Mitarbeiterinnen mir etwas ganz Zentrales gesagt, weil ich gefragt habe, wie könnt ihr eure Freude, eure Leichtigkeit behalten? Und dann haben sie gesagt, um nicht in diese Opferrolle reinzukommen, sie haben gesagt, Matthias, wir lachen, Matthias, wir lieben, Matthias, wir feiern und Matthias, wir geben nicht auf, glücklich zu sein, weil wenn wir das tun, dann hat der Krieg in uns gewonnen. Und wir werden es nicht zulassen, dass der Krieg in uns gewinnt. Weil wenn der Krieg in uns gewinnt, dann sind wir nur noch Opfer und dann können wir uns auch nur noch wie Opfer verhalten. Und ich bin von diesen 7 Tagen Reisen in der Ukraine extrem beeindruckt zurückgekommen, weil ich gesagt habe, wow, hier lebe ich etwas, wo Menschen sagen, das bin ich nicht. Und ich lasse die Umstände, die Ursachen oder Umstände nicht zu, dass ich zu dem gemacht werde. Und ich brauche an der Stelle nicht irgendeinen Retter, sondern ich übernehme Verantwortung für mein Denken, Fühlen und Verhalten. Ich gehe in die Selbstverantwortung. Sehr, sehr beeindruckend. In Philipper 4,13 steht, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Das ist eine Bibelstelle, die lässt sich so ganz leichtläufig so über die Lippe mal schwuppen lassen. Aber was heißt das wirklich? Und ich glaube, sagen zu können, dass ich da noch viel Lernpotenzial habe. Aber ich habe auch schon vieles gelernt, gerade auch wenn ich so die letzten Jahre so nehme, merke ich, wow, wir sind da auch gerade besonders gesundheitlich, meine Frau und ich, durch viele Höhen und Tiefen gegangen. Aber ich vermag alles durch den, der in mir mächtig ist. Oder ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von den Herrn, steht im Psalm 121, 1 und 2. Was diese Bibelstelle sagt, wohin bin ich fokussiert? Mit welcher Perspektive arbeite ich? Und wir lernen natürlich in der Coaching- und Supervisionsausbildung sowas wie Perspektivwechsel. Ich kann auf das Problem, auf die Ursache, auf das, was beklemmend ist, schauen. Oder ich kann woanders hinschauen, ich kann mich anders innerlich ausrichten. Und dann verliert das, was ursächlich ist, seine tiefgehende Bedeutung. Dann ist das etwas, was da ist, aber das herrscht nicht über mich. Und das ist eine ganz wichtige Frage. Wo guckst du, wenn du dann mal wieder in so einer Situation bist, hin? Was darf dich prägen? Was darf dich lenken? Was darf Macht über dich bekommen? Und dann sage ich mir, meine Bibel hat mir schon sehr, sehr früh Perspektivwechsel gelehrt. Dann Jahre später habe ich das in meinen Fachausbildungen auch gelernt, wie wichtig es für Menschen ist, eine andere Perspektive einzunehmen. Wenn wir uns dann die Täterrolle, die gilt es auch zu verlassen. Also ich verlasse die Opferrolle und ich verlasse auch Täterrolle, wo es um die Verursachung geht. Wo es darum geht, schlicht und ergreifend eine neue Perspektive einzunehmen. Und hier ist es ganz wichtig, dass wenn ich so täterhaft drauf bin, und wie gesagt, in jedem Beziehungskontext heißt es manchmal so sanft und so schön klingen, wie du mir, so ich dir. Du warst heute nicht nett mit mir, zu mir. Dann ist es vielleicht doch ganz leicht, nicht viel zu machen. Also ich habe das in der frühen Ehe gelernt, weil ich musste das ja auch lernen mit so einer Frau, die Gott mir gegeben hat. Ich habe einfach auf Stillstand gestellt. Ich habe das ja gelernt. Ich bin der 8. von 9 Kindern. Ich bin der zweitjüngste. Und wenn ich etwas durchsetzen wollte, habe ich einfach nicht mehr geredet. Du musst nicht hochaktiv sein, um an dein Ziel zu kommen. Probier's doch mal so, wenn du das mal mit Emotionsausbrüchen und Gefühl und, ja, kann man machen. Aber dann wird ja so ganz sichtbar, dass irgendwas nicht stimmt in unserer Beziehung gerade. Aber Kommunikationsabbruch finde ich viel strategischer. Und dann nennen wir das in der Psychologie auch eine Atmosphäre der psychologischen Ungewissheit zu generieren. Wenn ich mit dem Jürgen nicht mehr rede, weiß er nicht, wo dran er ist. Und ich muss das einfach nur ein paar Tage durchhalten. Und dann kriege ich ihn weich gekocht, weil er vielleicht total harmoniebedürftig ist. Und er möchte mich jetzt aus meinem negativen Gefühl retten. Und er will natürlich auch ein klein bisschen retten. So von daher, raus aus der Verfolgerrolle, schlicht und ergreifend zu überlegen, was kann ich wie mit Sanftmut und doch in Liebe auch ansprechen und Dinge thematisieren. Eine Bibelstelle, die ich gerne hier noch reinbringen möchte, heißt Jakobus 1, 19 bis 20, was ihr kennt, jeder sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn, denn der Zorn des Menschen vollbringt nicht, was vor Gott recht ist. Probier's doch mal mit Gemütlichkeit, heißt es schon im Dschungelbuch. Oder was wir bei uns in unserer Fachsprache lernen, werd einfach mal langsamer, verzögere dich. Reagiere mal nicht aus deinem ersten Impuls heraus und guck doch mal, was du, wenn du aus diesem ersten Impuls heraus reagierst, was du eigentlich anrichtest. Und du wirst ganz schnell zu einer Ursache einer Verschlimmerung oder Vertiefung einer Situation, die nicht so sein müsste. Und da ist wieder ganz, ganz wichtig, dass deine Haltung entscheidet. Eines der Dinge, die ich über viele Jahre Arbeit mit Menschen gelernt habe, und das ist jetzt bei mir schon fast 40 Jahre, so lange arbeite ich in verschiedenen Funktionen mit Menschen, dass das entscheidende Haltung ist. Mit was für einer Haltung begegne ich, welchen Situationen und Menschen in den Situationen? Und ich kann euch sagen, dass ich in meiner langjährigen Arbeit mit Menschen alles schon, ich sage das manchmal so, wenn ich diesen Tisch sehe, alles bei mir in meiner Praxis oder in meinem Office am Tisch sitzen gehabt habe. So fast jede Schandtat, die ein Mensch auch vollbringen kann. Und heute arbeite ich wiederum mit Menschen, die mit solchen Menschen arbeiten. Und es ist ganz wichtig, dass diese Menschen Haltung haben, weil wie willst du mit Menschen arbeiten, die pädophil sind? Und trotzdem musst du mit ihnen arbeiten und sie nicht einfach ihrer Neigung hingeben lassen. Und ich habe einen hohen Respekt für Menschen, die mit solchen Menschen unter anderem arbeiten, weil die zeigen ganz viel Haltung. Ganz viel Haltung und nicht Wertung, auch wenn das, was sie werten können, berechtigt gewertet werden könnte, aber sie zeigen Haltung. Und können dann in einer Haltung der Korrektur und der Achtung der Würde eines Menschen hier ganz stark intervenieren. Deswegen ist Haltung ganz, ganz wichtig. Und natürlich gibt es auch einen Ausweg aus der Retterrolle. Wir lieben es schlicht und ergreifend, natürlich dann auch zu retten. Dazu sind wir ja schon aufgefordert durch unser dicke schwarze Buch. Geht hin in alle Welt, das werde ich gleich nochmal zitieren. Also retten. Aber wenn Retten schlicht und ergreifend nichts anderes ist, dass ich eine Selbstbestätigung für mich suche, dass ich schon ein ganz guter bin und dass die Welt mich schon braucht. Also ich sage euch das mal, als junger Pastor war ich fest davon überzeugt, bevor es irgendwelche neumodischen Gemeinden, so wie Ecclesia und ICF und wie sie alle so heißen, gegeben hat, da waren wir ja auf der Bühne, also hier meine Gemeinde, ne? Und wir haben schon mal den Grundstein gelegt, dass Nürnberg erlöst wird. Ja, ganz klar. Wenn es uns nicht geben würde, würde es all die anderen neuen Gemeindegründungen auch nicht geben. Und ihr könnt von Glück reden, dass ihr so zur gleichen Zeit entstanden seid wie wir. Da kann ich mich jetzt nicht mit schmücken. Aber so eine Haltung hatte ich. Und ich weiß noch, wie wir in Nürnberg auf die Straße gegangen sind und missioniert haben. Wir haben wirklich keinen Stein auf den anderen gelassen, weil uns natürlich auf der einen Seite Jesus so enorm wichtig ist und immer noch wichtig ist. Aber auf der anderen Seite kann da auch etwas an Haltung entstehen. Und ich kann mich an manche Freiluftpredigt erinnern, die wir da vor der Lorenzkirche gehalten haben, wo ich heute mich für schäme. Da bin ich nicht viel besser wie die Papierkorbprediger gewesen. Kennt ihr die in Nürnberg, die Papierkorbprediger? Die Apokalypse predigen und die einfach sagen, du musst umkehren. Sonst bist du verflucht. Da ist kein Ansatz von Gottes Gnade und Liebe drin, sondern einfach nur ja, Verfluchung und Apokalypse und. Retter sein heißt auch, das, was ich von Gutem her möchte, ist nicht immer gut. Wenn das aus so einer Haltung geht, naja, Hauptsache, es geht mir danach besser oder ich werde eher erkannt, der ja so rettend war, so fürsorglich und so überfürsorglich. Ich kann mich an eine Situation erinnern, einer meiner beiden Söhne hat mal, als ich ihm mit 19, 18 oder 19, habe ich ihm mal Geld rübergeschoben, weil der so selten was mit seinen Freunden macht. Das ist so ein Denkertyp halt. Ne? Und mein Sohn mit 19 guckt mich an, also fürsorglicher Papa, schiebt die 20 Euro zurück und sagt, Papa, du wirst doch wohl meine finanzielle Selbstbestimmung jetzt hier nicht untergraben. Hör mal auf, so überfürsorglich zu sein. Wenn ich Geld von dir möchte, weiß ich, ich darf dir die Frage nach Geld stellen. Aber solange ich dir diese Frage nicht stelle, bitte mach das nie wieder. Und ich habe das seit dem Zeitpunkt auch nie wieder gemacht. Er wird jetzt 29 nächste Woche. Und das ist ganz, ganz wichtig, letztlich zu sagen, auch Fürsorglichkeit kann eben immer aus diesem Rettenden etwas herauskommen. Das heißt, es gibt keine Lösung hier drinnen. Wir verlassen diese Position als Kinder Gottes und wir orientieren uns außerhalb dieses Dramas. Jetzt habe ich ja gesagt, geht unsere Reise, und ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken, jetzt geht die Reise natürlich in eine weitere Richtung, weil wenn wir sagen, da hat das Kreuz gesiegt, wir sind nicht mehr dazu bestimmt, dann haben wir ja noch ein ganz spannendes Bild und das Bild schaut so aus. Und das ist jetzt ein umgekehrtes Dreieck, seht ihr das? Und die Kollegen, die das entwickelt haben, haben gesagt, wir brauchen hier eine ganz, ganz andere Denkart, nämlich über dieses normale Drama. Und du bist nicht mehr Opfer, sondern du bist in deinem Leben Gestalter. Du bist Gestalter. Hör auf, dich als Opfer zu generieren. Hör auf, dich als Opfer zu denken. Jesus hat dich nicht zum Opferdasein berufen, sondern Jesus hat dich dazu berufen, dass du gestalten darfst in deinem Leben. Du bist zum Gestalterdasein berufen. Und das macht was ganz anderes. Ich liebe es, als Gestalter durch dieses Leben zu gehen. Ich liebe es, zu sagen, was kann ich mit meinem Gott gestalten? Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Mit meinem Gott kann ich das. Mit meinem Gott kann ich geht hin sagen, gestalte das ein. So, und dann ist die Frage, wenn es also keine Opfer mehr gibt, dann gibt es ja auch keine Täter mehr. Okay? Es gibt keine Täter. Es gibt keine tathaften Ursachen in deinem Leben mehr. Es gibt nur, und das finde ich total schön, na, es gibt nur noch Herausforderungen. Nur noch Herausforderungen. Ja, das heißt nicht, das Leben ist ein Zuckerschlecken. Aber es gibt nur Herausforderungen. Meine Frau ist meine Herausforderung, um sie nochmal hier zu erwähnen. In aller Liebe. Das weiß ich nicht. Da bin ich doch so ein toller Gestalter. Wie kommst du da drauf, Doris? Aber es sind nur Herausforderungen. Und das jetzt zu sehen, und ich habe so viele Herausforderungen in meinem Leben gehabt. Also wer mein Leben kennt, von klein auf. Und es ist interessant, dass in einer Familie, die von Gewalt geprägt war, ich schlicht und ergreifend selbst das nur, warum auch immer, ich es als Herausforderung gesehen habe. Aber nie mich in ein Opferdenken, eine Opferhaltung hineinbringen lassen habe. Ich habe zwar Jahre später da nochmal umdenken müssen, weil dann habe ich mein Opferthema auch gefunden, aber ich merke, dass ich mit dem Aspekt ganz anders leben kann, wenn ich die Dinge, die da sind, nur als Herausforderung sehe. Und wenn es keine Opfer mehr gibt, wenn es keine Täter und Ursachen mehr gibt, dann brauchen wir ja auch keine Rettung mehr, oder? Und wir brauchen sie nicht mehr, aber was wir brauchen, und das sagt dieses Konzept, das ist Humanpsychologie, wir brauchen Förderer. Wir brauchen Menschen, die uns unterstützen. Wir brauchen Kleingruppen, wo wir uns gegenseitig, ich sage es einfach mal, ermutigen. Wir brauchen Beziehungen, wo das Produktive, das Konstruktive, das wirklich Stärkende passiert. Und, jetzt kommen wir zu Pfingsten, was hat Jesus gemacht? Jesus ist nicht nur ans Kreuz gegangen und auferstanden. Jesus ist nicht nur in der Himmelfahrt zum Vater zurückgegangen, sondern er hat ihnen gesagt, und ihr könnt euch diesen kleinen verkrümmten Haufen der Jünger vorstellen. Diese Weicheier haben doch 3 Jahre mit Jesus so viel erlebt, aber saßen da im Obergemach und hatten erstmal die Hosen voll. Ich bin nicht besser wie sie. Und deswegen hat Jesus auch gesagt, ihr braucht jemand, der euch fördert. Und der da fördert, das ist der Heilige Geist. Dann brauchen wir uns auch noch als Träger dieses Heiligen Geistes, denn wir haben ihn in uns. Aber das ist das, was Jesus uns versprochen hat. Ich lasse euch nicht allein in dieser Welt, die wie ein Drama ausschaut und die heute mehr denn je wie ein Drama ausschaut, sondern ich habe euch jemand gesandt, der fördert euch, der stärkt euch, der ist ein Ratgeber, der ist jemand, der mit Kraft euch erfüllt. Und das finde ich so schön. Und tatsächlich, das ins Deutsch übersetzt, ich habe das mal eingedeutscht. Ist das sogenannte Gestalterdreieck. Im Englischen heißt es Empowerment-Dreieck. Und das ist jetzt Humanpsychologie. Und wenn ich das jetzt anders, natürlich auch noch geistig deute, dann merke ich, wie viel Potenzial schlicht und ergreifend da drin ist. uns ist, so wird er auch in meiner Bibel manchmal genannt, der Befähiger zur Seite gestellt, der uns befähigt, in diese Welt zu gehen, der uns befähigt, letztendlich das auszufüllen, wozu Gott uns gerufen hat, der uns befähigt, zu wachsen, der uns befähigt, durch Krisen durchzugehen, der uns befähigt, auch mit unwirklichen Umständen umzugehen. Und das ist das, was ich letztes Jahr in der Ukraine gelernt habe. Die gesagt haben, wir haben in uns eine Hoffnung, die größer ist als das, was außerhalb von uns passiert. Und diese Hoffnung macht uns stark. In uns ist jemand, der hat das alles schon überwunden, Jesus. Und das ist eine Botschaft, die der Heilige Geist dort hineingelegt hat. Das heißt, wir sind berufen von der Dynamik des Dramas zur Dynamik des Lebens im Heiligen Geist immer wieder aufs Neue hineinzutreten. Wir sind nicht berufen, auch wenn unser Leben manchmal so ausschaut wie ein Drama, dann muss ich mich auch daran erinnern, wozu bin ich eigentlich berufen und bestimmt? Um was hat er am Kreuz alles für uns getan? Und dann weiß ich, brauche ich auch gute Leute um mich herum, die mir dann da auch eine Hilfe sind. Und das merke ich ja auch in meinem Doing, wenn ich als Personal- und Organisationsentwickler deutschlandweit unterwegs bin, dann ist das immer so ein stilles Gebet. Und ich würde mal sagen, weil ich Waltraud gerade sehe und sie ja gut jetzt eingestiegen ist, mit einigen Teams, so ein inneres Gebet. Heute, was ist dran für diese Menschen, mit denen ich zusammen bin? Wenn ich dorthin fahre und mit Suchtberatungsstellen arbeite oder anderen Beratungsstellen, und dann trete ich da nicht als Pastor auf und schwinge denn um mich herum, aber ich erbete die Weisheit des Heiligen Geistes für diese Situation und gebe mir Erkenntnis über das, was da ist, was vielleicht nicht sichtbar ist, aber was doch da ist. Und ihr könnt euch vorstellen, dass ich immer und immer wieder Situationen erlebe, wo ich dann meinen Kunden einfach mal nur eine Hypothese anbilde und sage, könnte es sein, dass und das sie auch gerade beschäftigt. Ich habe da einfach mal nur so einen inneren Impuls. Und dann kriege ich ganz oft zur Antwort, Bingo, Herr Hühnerbein, Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Sie haben das benannt, was wir eigentlich hier nicht benennen wollen, aber was doch ist. Und das ist das, wo ich auch merke, hier in dieser Dynamik als Gestalter im Wissen, dass der Heilige Geist in uns und in mir lebt, kann ich Leben ganz anders leben und ganz anders gestalten. Und es ist entscheidend, schlicht und ergreifend, in welchem Dreieck möchtest du leben? In dem oder in dem? Und ihr merkt ja schon, ich zerreiße es hier schon langsam, ne? In der Nachfolge Jesu habe ich viele Jahre darin gelebt. Viele Jahre. Und das habe ich Gott angeklagt für meine sehr, sehr, sehr schwierige Kindheit. Was habe ich Gott angeklagt für alles das, was ich nicht hatte? Was mir vorenthalten wurde? Was ich nicht haben durfte? Auch als Pastor. Als Pastor, als Erlöster, aber immer vom Defizit geritten, bis ich dann begriffen habe, das ist nicht mein Leben. Das ist mein Leben. Und wenn wir uns dann, das ist mein Abschluss dann können wir in das gute Essen hineingehen. Wenn das heißt in Markus 16, Vers 15, geht hin in alle Welt. Geht hin in alle Welt. Dann geht hin als Gestalter, geht hin als die, die prägen, geht hin als Täter des Wortes, geht hin, die einen Unterschied darstellen, weil ihr als Gestalter berufen seid. Ihr seid nicht zum Drama berufen. Das finde ich von meiner letzten Seite meiner Bibel wieder. Aber ich finde auch, und das ist das Besondere, was wir mit Ostern, mit Himmelfahrt und dann mit Pfingsten letztendlich auch erleben, was es bedeutet, in der Kraft Gottes selbstverantwortlich Gestaltung in meinem Leben, meinem Umfeld wahrzunehmen und hier Veränderung zu bewirken. Amen. Ich würde noch gern mit uns beten. Danke, Jesus, dass wir zu einem neuen Leben berufen sind. Und dieses neue Leben, und das glaube ich auch nach so vielen Jahren, gilt es immer wieder aufs Neue zu entdecken. Das ist uns nicht einfach so gegeben und dann haben wir es, sondern es möchte tagtäglich und manchmal sogar mehrmals am Tag immer wieder aufs Neue entdeckt werden. Herr, befähige uns in der Kraft des Heiligen Geistes, Gestalter in unserem Leben, Gestalter und Unterstützer in dieser Welt zu sein, wo immer du uns hingestellt hast, wo immer du uns auch herausforderst, damit wir wiederum das Gestalten lernen. Das Leben wird voll mit Herausforderungen bleiben, aber wir sind in diesen Herausforderungen nicht allein gelassen. Und dafür danke ich dir, Jesus, dass du deinen guten Heiligen Geist uns gegeben hast, dass er da ist, dass er Wohnung in uns genommen hat und dass er uns befähigt, im wahrsten Sinne des Wortes bis an die Enden der Erde zu gehen. Und wenn mein Enden der Erde nur meine Nachbarschaft, mein Arbeitsplatz oder mein Nächster ist, aber du hast uns mit ihm diese Befähigung gegeben, diese Kraft gegeben und diese Weisheit gegeben. Und so möchte ich jetzt auch diese Gemeinde segnen, dass sie als Gestalter hier in Altdorf und im Umfeld von Altdorf agieren und dass sie entdecken, dass sie noch viel Raum haben, den sie gestaltend einnehmen dürfen, weil du sie hier gesetzt hast, weil du sie hierher gestellt hast und weil du noch lange nicht mit jedem Einzelnen und ihnen als Gemeinde am Ende bist. Und so segne ich euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.